Der Ben hat es schon erwähnt, es ist Herbst. Der Herbst hat für mich zwei Gesichter. Das eine Gesicht, das ist das, was man heute Morgen wahrnehmen konnte, als wir hierher gefahren sind, der schöne Sonnenschein, dieser goldene Oktober, wie es so schön heißt. Und klasse, mit diesem gestern auf dem Dach oben, ich stand dann auch oben auf dem Dach und habe mal so in die Weite geschaut und die Wälder angeschaut und die Felder angeschaut bei dem Sonnenschein. Das ist einfach wunderschön. Aber ich finde, der Herbst hat auch ein zweites Gesicht. Das ist eher ein bisschen düster. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich kenne das. Ja? Ich kenne das. Da kriege ich richtig Hormonschwankungen. Das kann mich schon mal runterziehen. Und gleichzeitig genieße ich es auch irgendwo. Ich mag die Melancholie so ein bisschen. Aber ich weiß, es gibt Menschen, die können es nicht genießen, so eine gewisse Melancholie, sondern dann wird es richtig duster. Wir wollen über den schönen Herbst reden. Also wir wollen jetzt ganz bewusst in den nächsten drei Sonntagen das dunkle Gesicht vielleicht mal ein bisschen kleiner werden lassen. Vielleicht tut es denen, die das auch ganz stark vor Augen haben, auch gut, das andere mal so in den Fokus zu kriegen, nämlich den schönen Herbst. Was ist denn schön am Herbst? Ruft mal rein. Was gefällt euch am Herbst? Ja, Essen gehört auch dazu. Viele Dinge, natürlich vieles, was mit der Natur zu tun hat, weil sie ihr prächtiges Farbenspiel zeigt, wenn die Blätter bunt werden und die ganze Welt erstrahlen. Na klar, die Sonne steht richtig schön tief, dadurch gibt es nochmal so einen besonderen Lichteinfall, der dann mit reinkommt. Vielleicht ist noch ein bisschen Nebel im Spiel, weil die Feuchtigkeit wieder da ist, der Tau, der morgens sich legt und natürlich die Früchte, die daran reifen. Wir haben letzte Woche mit dieser Themenreihe eigentlich schon angefangen. Der schöne Herbst. Wir haben Erntedank gefeiert auf dem Lindenhof. Es war großartig, bei tollem Sonnenschein und dann da in dieser Atmosphäre. Vielen Dank an alle, die das möglich gemacht haben, ihr Niederweißler, dass wir da letzte Woche bei euch diese Themenreihe schon anfangen konnten mit der Erntezeit. Nee, die Ernte ist da. Man kann es sich jetzt mal wieder gemütlich machen. Kerze anzünden, Tasse Tee trinken, vielleicht ein schönes Buch lesen dabei. Der Kamin ist vielleicht das erste Mal wieder angewiesen. Ja, da gibt es ganz viele schöne Seiten am Herbst. Heute möchten wir diese Reihe beginnen mit der Zeit der Besinnung, weil das gehört für mich auch zum Herbst mit dazu. Zeit der Besinnung. Warum Besinnung? Warum Herbst? Naja, wenn die Natur sich verändert, da kann das schon mal einladen, sich zu fragen, oh ja, da passiert jetzt was. Bin ich Teil von diesem? Passiert bei mir eigentlich auch was? Oder was ist denn in letzter Zeit passiert? Natürlich hilft es auch, sich zu besinnen, wenn man dann einfach mal wieder ein bisschen mehr Zeit hat. Wenn die Arbeit vielleicht ein bisschen eher zu Ende geht, weil es draußen dunkel wird, man sich abends eben vor den Kamin setzt und das Feuer anguckt. Das sind alles so Reize, die da kommen, die einen vielleicht mal wieder hinführen zu sagen, oh ja, ich werde mal ein bisschen besinnlich. Ich nehme mal wieder was auf eine andere Art und Weise wahr. Also bei mir ist das extrem so, ne? Im Sommer, da will ich raus, da will ich Sport machen, da ist man agil, da ist man unterwegs und so diese, ich nenne es jetzt mal so diese künstlerische Seite, die bei mir auch manchmal zutage tritt, die kommt eher so im Herbst, Winter, weil da auf einmal andere Sinne angesprochen werden. Zeit der Besinnung. Aber was ist Besinnen eigentlich? Was ist die Besinnung? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Wenn man nachliest, kriegt man eine Definition, die heißt ungefähr so, ein Zustand des Nachdenkens oder der inneren Reflexion. Genau. Also ich denke nach, ich besinne mich, ich denke nach, ich reflektiere mal in meinem Geiste, was so war, was so kommt, wer ich bin. Vielleicht diese ganz großen Fragen, die dann auch mal auftauchen. Vielleicht aber auch nur die kleinen Dinge. Was machen wir, wie schaffen wir das diesen Winter? Was kommt als nächstes? Wo will ich nächstes Jahr in den Urlaub fahren? Na, alles Dinge, über die man mal nachsinnen kann. Sinnen an sich ist aber eher so diese lose Überlegung. Ja? Wenn man sinniert, sagt man ja auch so, ne? Das ist dann eher so, ich bin irgendwie abwesend. Ja, also so, ich laufe rum Heute machen das wenige Leute, weil meistens das Handy dabei, da sinniert man nicht mehr so viel. Da guckt man aufs Handy und lässt sich sinnieren. Das passiert nicht mehr in dem eigenen Gedanken, sondern woanders. Aber manchmal ist das ja so, man setzt sich irgendwo hin und denkt einfach mal, eigentlich würde man vielleicht sagen, ich habe gar nichts gedacht. Ich habe es einfach mal so fließen lassen. Ich habe es einfach mal so laufen lassen. Sinnieren, sinnen, lose Gedanken machen. Mal das nehmen, was da gerade kommt. Besinnung hat aber eine Vorsilbe. Die Vorsilbe B. Was meint denn diese Vorsilbe? Was macht die denn? Eine Vorsilbe B modifiziert, intensiviert oder spezifiziert. Ja, kann man nachlesen, ist so. Modifiziert, intensiviert oder spezifiziert. Also das lose Sinnen kriegt eine genauere Beschreibung. In unserem Fall geht es um eine Zielführung. Besinnen oder Besinnung ist nichts Loses. Mal gucken, welcher Gedanke jetzt kommt. Mal gucken, wo es mich hinführt. Vielleicht kommt auch gar nichts. Sondern Besinnung hat ein Ziel. Ja, man könnte auch sagen, da wird das Lose, das leere Gefäß wird gefüllt. Mit Sinn gefüllt. Man spricht ja auch von Beseelung. Das ist auch so. Die Seele kriegt einen Inhalt. Da wird etwas beseelt. Da kommt was Lebendiges rein. Und so ist es beim Sinnen auch. Da erfährt etwas einen neuen Sinn. Ja, was ist denn der Sinn? Timing ist alles. Besinnen, der Sinn des Lebens, könnte man zum Beispiel sagen. Boah, Riesenthema, großes Fass. Wer von euch hat eine Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Gehen manche Hände hoch, ist gut? Ja, ist gut. Und gleichzeitig werden viele da sitzen und sagen, denken, ja, das hat Facetten. Da, je nachdem, von welchem Blickwinkel ich drauf schaue, kann da vielleicht auch eine andere Antwort dabei rauskommen. Was ist der Sinn des Lebens? Dass es mir gut geht. Ich freue mich auf die Themenreihe, die nach den drei Sonntagen kommt. Hiobsbotschaft. Wir werden uns mit dem Buch Hiob beschäftigen. Da wird es auch Kleingruppen zu geben und Kleingruppenmaterial. Wer da noch keine Kleingruppe hat und sagt, ich würde gerne aber vielleicht so eine Projektkleingruppe für diese Themenreihe machen, der darf gerne auf mich oder auf den Tobi Lena, der sitzt hier vorne, zukommen. Dann versuchen wir das möglich zu machen. Da wird es auch nochmal um die Frage gehen, was ist denn der Sinn? Was ist denn meine Lebensgrundlage? Was sind denn diese Erwartungen, die ich an das Leben habe? Der Hamster, der freut sich über sein Hamsterrad. Und dann ist er in seinem Hamsterrad unterwegs und dann läuft er. Und ich glaube, es geht ihm richtig gut da drin. Ja? Also, ich weiß nicht, ich habe keinen Hamster, aber vielleicht habt ihr einen. Und wenn ihr den beobachtet, wie er da stundenlang in seinem Hamsterrad dreht, dann seht ihr vielleicht ein Lächeln auf seinem Gesicht und denkt, ja, dem geht es gerade gut. Der macht das gerne, das ist prima. Aber Sinn hat es nicht wirklich. Ja? Also, da entsteht jetzt nichts Besonderes draus. Das ist auch der Unterschied zwischen uns und den Hamstern. Für den Hamster ist es okay. Für den Hamster reicht das aus, dass es einfach etwas ist, was ihm gerade Freude macht. Wir Menschen sind ein bisschen anders gestrickt. Wir haben eine Sehnsucht in uns. Eine Sehnsucht danach, ein sinnerfülltes Leben zu führen. Eine Sehnsucht danach, dass unser Leben nicht einfach nur belanglos ist. Schön und nett und gut, aber irgendwie belanglos. Nein, wir sehnen uns danach, einen Unterschied zu machen. Wir sehnen uns nach Bedeutung. Aber was ist diese Bedeutung? Was macht den Unterschied? Vielleicht können wir uns an dieser Stelle mal ein kleines Beispiel an den Maschinen nehmen. Ja, die Maschinen, die haben jetzt kein Seelenleben, die streben nicht nach Bedeutung, aber die allermeisten Maschinen haben eine. Weil wenn du bei einer Maschine nach dem Sinn fragst, dann musst du dir zwei Fragen stellen und dann kriegst du eine Antwort. Die erste Frage ist, wer hat es gemacht? Und die zweite Frage ist, zu welchem Zweck? Und dann kannst du etwas über den Sinn der Maschine sagen. Wer hat es gemacht und zu welchem Zweck? Wie ist das bei uns Menschen, wenn wir die Frage nach dem Sinn stellen? Wenn wir uns besinnen wollen, welche Fragen stellen wir dann? Vielleicht ist es da auch die Frage, wer hat dich gemacht und zu welchem Zweck? Vielleicht kommen wir dann diesem Thema ein bisschen näher auf die Spur. Vielleicht sind wir dann schon beim Kern der Besinnung angekommen. Ja, die erfahrenen Frommen unter euch, die haben jetzt natürlich die Antworten. Wer hat's gemacht? Ist doch klar, Gott hat mich gemacht. Ja, ich bin auch davon überzeugt, dass Gott dich erdacht und gemacht hat. Zu welchem Zweck? Da kann man natürlich auch ganz vorne in der Bibel anfangen und mal schauen, was war der Grund? Weshalb hat Gott sich entschieden, Menschen zu erschaffen? Was war der Grund dafür? Er wollte Gemeinschaft mit ihnen haben. Er wollte ein Gegenüber haben, das ihm ähnlich ist, um Beziehung mit ihm zu leben, Gemeinschaft mit ihm zu leben. Ja, und da gibt es auch ein paar Aufträge schon damals in der Schöpfung, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Man könnte auch sagen, zu kultivieren und ihn zu ehren, Gott anzubeten. Das ist aber doch so viel Metaebene, oder? Also ja, das ist ja auch alles richtig, aber was hat das denn mit meinem konkreten Leben zu tun? Ist das der Sinn meines Lebens? Wir sehen uns doch noch ein bisschen nach mehr, nach Individuellem, oder? Was uns vielleicht auch von anderen ein Stück weit unterscheidet. Aber vielleicht liegt doch genau in dieser Erkenntnis der Grundstein unserer Besinnung. Und wenn wir über Besinnung reden, dann geht es auch nicht darum, dass ich euch heute sagen will, worauf ihr euch besinnen sollt, was euer Ziel ist, sondern die Besinnung an sich ist ja nicht das Ergebnis. Die Besinnung an sich ist ein Prozess. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, die steht im Johannesevangelium, Johannes Kapitel 17, Vers 3. Das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott. Und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ewige Leben. Ja, wenn du dich nach einem Sinn deines irdischen Lebens fragst, dann kann es sein, wenn du die Bibel ernst nimmst, wenn du mit Gott lebst, dass du irgendwann schon zu dem Punkt kommst, oh ja, da gibt es eine Ewigkeitsperspektive. Und vielleicht ist das, was ich hier lebe, in der Perspektive der Ewigkeit, vielleicht verändert das meine Ausrichtung, mein Ziel, meinen Sinn in der Art und Weise, wie ich hier dieses Leben lebe. Aus der Ewigkeitsperspektive geht es vielleicht nicht darum, so viel wie möglich Möglichkeiten auszuschöpfen, alle Weltoptionen, die sich dir bieten, mitzunehmen, damit du möglichst viel Erfahrung gemacht hast. Vielleicht ist das dann nicht mehr das Ziel und der Sinn. Und hier steht, das ewige Leben zu haben, wenn du das hast, wenn du diese Perspektive hast, dann geht es darum, den zu kennen, den einzig wahren Gott und seinen Sohn, den er gesandt hat, Jesus Christus. Kennen. Dieses Kennen kommt häufig in der Bibel vor. Johannes 8 zum Beispiel sagt Jesus selbst, ihr werdet die Wahrheit erkennen, das gleiche Wort, und diese Wahrheit wird euch dann frei machen. Ist ja auch so eine Sehnsucht, die wir haben, nach Freiheit. Und diese Wahrheit, die zu erkennen, wird euch frei machen. Paulus betet darum in seinen Briefen, zum Beispiel im Epheserbrief Kapitel 1, er betet, dass ihr den Heiligen Geist bekommt, damit wir Gott besser kennenlernen und sich die Augen unseres Herzens öffnen. Warum betet Paulus das? Weil Paulus weiß, dass dieses Kennen, dieses Erkennen, was hier drin steckt, dieses Wort Ginosko, ein griechisches Wort, dass es bei diesem Wort nicht nur um Wissen geht. Also Kennen meint hier nicht, oh, ich habe da was über Gott gelesen, ich habe mir viele Predigten angehört, ich habe es jetzt verstanden. Ich habe es verstanden, wie das ist mit diesem Gott und seinem Sohn Jesus Christus. Ich kann die Story nacherzählen. Nein, es geht vielmehr um das Herz als um den Kopf. Dieses Ginosko, ich will gar nicht auf dem Wort rumreiten, es gibt verschiedene Worte für Kennen im Neuen Testament, da streiten sich die Theologen aber drüber, ob die wirklich unterschiedliche Bedeutungen haben oder hatten, ist ja auch egal. Wenn man mal guckt, woher es kommt, nämlich aus dem Alten Testament, die alte testamentliche Bedeutung von Kennen oder Erkennen ist eine ganz andere, als wir sie in unserem vielleicht eher griechisch geprägten Denken bei uns haben. Das ist eine Herzenssache. Ich kenne jemanden, ich erkenne jemanden, wenn ich ihm nahe bin, wenn ich Beziehung mit ihm habe, wenn ich mit ihm auf dem Weg bin. Ich hatte in der letzten Woche eine Besinnung. Das war schön. Ich war bei einer Lesung in Holzheim, eine Lesung von Martin Schleske. Er ist ein sehr renommierter, sehr weltweit bekannter Geigenbauer für richtig hochwertige Geigen, richtig teure Geigen. Und nicht nur das, er ist Christ. Er hat eine sehr lebendige Beziehung zu Gott, würde ich sagen. Gerade dieses von Herzen kommende, dieses Besinnliche ist bei ihm ganz stark ausgeprägt. Vielleicht auch aufgrund seines Berufes. Er ist, wie gesagt, gelernter Geigenbauer. Er hat dann noch Physik studiert, um zu verstehen, was da eigentlich passiert mit diesem Klang. Und es sind richtige Kunstwerke, die er da entstehen lässt. Mit ganz viel Gefühl, mit ganz viel Herz. Also nicht nur hier, ich weiß theoretisch, wie es funktioniert, sondern bei einer Geige ist der Klang zum Beispiel ja ganz entscheidend. Und das fängt schon an bei den Holzstämmen, die aus dem Hochgebirge geholt werden und wie die beim Runterrollen des Berges klingen. Diese Stämme, die haben unterschiedliche Klänge. Da erkennt er dann schon, welches Holz geeignet ist für die Geige, die er bauen will oder nicht. Ganz faszinierend. Und er hat Bücher geschrieben, deswegen kennt man ihn. Mehrere Bücher geschrieben. Eins davon habe ich mitgebracht, da lese ich gleich noch einen Abschnitt daraus vor. Werkzeuge. Diese Bücher, wenn es euch interessiert, könnt ihr alle beim Büchertisch bestellen. Also unten im Bistro gibt es den Büchertisch. Nach dem Gottesdienst vorbeigehen. Da sind jetzt von deren keine da, da war ich zu spät mit meiner Ankündigung, das war mein Mistake, sonst hätten wir davon ein paar haben können. Aber ihr könnt die gerne bestellen, wenn es euch interessiert und da Bücher erwerben. Ganz spannend zu lesen, finde ich, wie so eine Geige entsteht und was das auch mit unserem geistlichen Leben zu tun haben kann. Ein Zitat von ihm heißt, wer ein erfülltes oder man könnte auch sagen besinntes Leben sucht, hat keine andere Wahl, als zu fragen, was sich durch ihn erfüllen soll. Wer ein erfülltes Leben sucht, hat keine andere Wahl, als sich zu fragen, was sich durch ihn erfüllen soll. Der Sinn deines Lebens ist vielleicht, diese Gleichung ist nicht frei von dem, wer du bist und wie du bist. Und es ist eben nicht nur Schicksal, was über dich kommt, sondern du spielst eine ganz entscheidende Rolle. Und deswegen finde ich, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir auch immer wieder Zeiten haben, wo wir uns besinnen, wo wir uns dem aussetzen. Ich lese euch jetzt einen kleinen Abschnitt aus diesem Buch vor von ihm, Werkzeuge in Resonanz mit Gott. Das sind 365 kleine Texte, Fragmente. Das heißt, es ist eigentlich ein Andachtsbuch für das Jahr. Kann man vorne anfangen und jeden Tag einen kleinen Abschnitt lesen. Vielleicht ist das auch eine Übung der Besinnung, deswegen stelle ich es euch hier mal vor. Der Text, den ich euch vorlesen möchte, heißt Erkenntnis. Oben drüber steht immer ein Bibelvers. Dieser lautet hier nach Sprüche 1, Vers 7 und Psalm 111, Vers 10. Ehrfurcht ist der Anfang aller Erkenntnis. Wir glauben, wir könnten über Glaubensdinge und Weltanschauungen eifrig streiten. Doch wir verkennen in unserem Eifer das Wesentliche. Es geht beim Glauben nicht um unsere Wahrheit, sondern um unsere Wahrhaftigkeit. Denn wir haben keine Wahrheit, sie ist kein Besitz. Wir sollten Acht geben, dass wir uns nicht an ihr vergreifen. Wir sind Fremde im Land der Erkenntnis. Der ehrliche Schrei ist besser als die selbstsichere Erkenntnis. Kein Mensch erkennt Gott. Es wird uns gezeigt. All unsere Verkehrtheit kommt daher, dass wir die Dinge wissen wollen, die ihrem Wesen nach nur geliebt werden können. Wenn wir wissen wollen, wie die Sache mit Gott ist, haben wir ein falsches Bild davon, was Erkennen heißt. Das hebräische Erkennen, Yada, ist viel eher ein Beziehungsbegriff, als dass es lediglich um eine intellektuelle Fähigkeit ginge. Es schwingt darin mehr als eine bloß distanzierte Kenntnisnahme mit. Es ist die Bereitschaft, jemanden etwas von sich erkennen zu lassen, da man ihn in sein Vertrauen zieht. Der Erkennende ist der Vertraute. Im Psalm 91 heißt es, er bindet sich in Liebe an mich. Er kennt meinen Namen. Ich erkenne dich, da du dich anvertraust. Da du dich einlässt, entsteht ein Raum, in dem sich die Dinge zu erkennen geben. Gottes Erkenntnis ist darum weniger ein Wissen, als vielmehr eine nicht erklärliche Vertrautheit. Wer das Wesen der Dinge erkannt hat, hat sich ihnen anvertraut. Und so haben sie sich ihm gezeigt. Sie haben sich bezeugt. Der Vorgang des Erkennens ist in der Bibel darum ein Beziehungsgeschehen. Es beruht auf Wechselseitigkeit. Es ist, als müsste der Höchste sagen, wo ist der Raum, in dem ich mich dir zu erkennen geben kann, wenn deine Liebe diesen Raum nicht aufspannen will? Wie soll ich mich bezeugen? Wie willst du erkennen, wenn du dich nicht niederlässt? All dies zeigt doch, dass Erkennen kein intellektuelles, sondern ein existenzielles Geschehen ist. Erkennen, den zu erkennen, der Gott ist, ist eine Herzensangelegenheit. Wir neigen dazu, immer wieder einen neuen Gedanken haben zu wollen. Da muss doch jetzt noch was Neues entstehen. Und ich neige dazu auch. Ich bin dazu geneigt, wenn ich eine Predigt halte, meine, ich muss denen doch jetzt irgendeinen neuen Gedanken mitgeben. Und hier sitzen Leute hier seit 60, 70 Jahren. Wie soll ich denen noch einen neuen Gedanken mitgeben? Aber es geht gar nicht darum, immer einen neuen Gedanken zu geben. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Gott ist der Gleiche. Von Anfang, wie er immer war, bis in alle Ewigkeit. Und trotzdem merken wir, so wie Paulus es sagt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Wir haben Gott nicht in der Hosentasche. Auch nach 70 Jahren wöchentliche Gottesdienste haben wir Gott noch nicht begriffen. Sondern wir leben davon, dass er sich uns zu erkennen gibt. Und ich fand diese Frage so schön, zu sagen, alles erkennen kannst du nur über Lieben. Und dann diese Frage, wo ist dieser Raum? Wo ist der Raum deiner Liebe, den du Gott zur Verfügung stellst, damit er sich dir zu erkennen gibt? Damit er dich erkennt. Und du in seiner Gegenwart etwas von dem erkennst, was dein Leben ausmacht. Wie deine Beziehung zu Gott aussieht. Wie er dich besinnen und beseelen möchte. Martin Schleske war super, er erzählte davon zu sagen, in unseren christlichen Kreisen haben wir uns ganz oft auf Seelsorge beschränkt. Im Sinne von dann, wenn die Seele verletzt, kaputt ist, sie irgendwie wieder anzugehen und anzufassen, damit sie wieder heil werden kann. Und das ist total wertvoll und gut. Aber vielleicht sollten wir ein Stück eher anfangen. Und er spricht dann von diesem Begriff Seelenführung. Vielleicht ist das die größte Aufgabe für uns als Christen oder unsere Herausforderung, unsere Seelen zu führen. Dass es nicht dieses ist. Er sagt dann, lies mal die Psalmen. Die Psalmen sind Gebete, sagt man. Ja, aber ein ganz großer Teil der Psalmen ist kein Gebet, was zu Gott gesprochen ist. Sondern es ist ein Selbstgespräch, wo der Psalmbeter zu seiner Seele spricht. Meine Seele lobe den Herrn. Meine Seele freue sich auf den Herrn. Meine Seele harre des Herrn. Können wir das noch? Sind wir in der Lage, weil der Heilige Geist in uns lebt, unsere Seelen zu führen? Und ist das vielleicht, wir waren vorhin bei Prävention, Schutzkonzept, für die Menschen um uns herum ein größerer Segen, als immer nur dann versuchen, irgendwie zu reagieren, ein Gebet zu sprechen? Ja, wenn man irgendwie vor der schwarzen Wand steht, wenn es kein Weiter mehr gibt. Besinnung. Besinnung geht nur über Beziehung. Wir brauchen das Gegenüber. wenn wir die Frage nach unserem Leben stellen, nach unserem Sinn, wenn wir innere Reflexion halten, sagen wir vielleicht, oh, ich bin in meinen Gedanken. Aber ich bin davon überzeugt, wenn du ein wirkliches Bild bekommen willst, brauchst du ein Gegenüber. Wer ist das Gegenüber? Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber, er hat Folgendes gesagt, habe ich euch auch eine Folie mitgebracht. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Wenn wir aufhören, uns zu begegnen, ist es, als hörten wir auf zu atmen. Ich glaube, das stimmt. Das stimmt für unser Zwischenmenschliches, das stimmt für unser Leben miteinander, das stimmt auch für unsere Gottesbeziehung, das stimmt auch für unseren Glauben. Unser Glaube ist Begegnung. Und wenn wir aufhören, Gott zu begegnen und immer wieder uns zu erkennen geben und uns von ihm erkennen lassen, dann ist es so, als würden wir aufhören zu atmen. Ich möchte euch einladen heute. Ich bin jetzt fertig mit meinen Gedanken und würde euch jetzt gerne einladen, die Zeit, die wir noch haben hier in dem Gottesdienst, vielleicht schon anzufangen mit einer Zeit der Besinnung. Natürlich möchte ich auch Mut machen, vielleicht den schönen Herbst, den wir gerade erleben. Und dann ist es auch egal, ob es regnet oder die Sonne scheint. Zu nehmen, um dir Zeiten der Besinnung einzurichten. Zeiten, wo du einen Raum aufmachst, wo Gott dich erkennen darf. Wo du dich ihm anvertraust. Vielleicht hilft es dir, ganz bewusst eine Kerze anzumachen und zu sagen, ich nehme mir diese Zeit für Stille. Das ist Gott, das ist jetzt deine Zeit. Und es geht dabei nicht darum, das ist ganz wichtig, dass du irgendwas sagen musst. Wir sind so geprägt. Gebet mit Gott, Beziehung mit Gott, das ist eine Einbahnstraße. Ich sage Gott alles, was ich ihm sagen will und dann ist gut. Dann klappe ich das Buch zu und dann gehe ich weiter. Das ist nicht Beziehung. Natürlich gibt es da auch Raum in dieser Zeit, wo du vor Gott all das ablegen darfst, was dich beschäftigt, was dich bewegt. Aber ich glaube, es braucht auch unbedingt diese Zeit, wo du einfach nur bist in seiner Gegenwart. Vielleicht hilft dir ein solches Buch, so ein Andachtsbuch. Dann lade ich dich ein, vielleicht ist es auch jetzt, das kann man auch jetzt schon anfangen, das ist egal, aber vielleicht spätestens für das nächste Jahr, es jetzt schon mal zu bestellen und zu sagen, am 1. Januar fange ich an und nimm mir jeden Tag so ein paar Minuten der Besinnung und lass mich von diesen tiefen Gedanken mal führen, gucken, was passiert. Vielleicht ist es ein Spaziergang, den du dir bewusst einplanst, sagen, heute gehe ich mit Gott spazieren oder ich gehe mit Gott Kaffee trinken. Ich setze mich alleine irgendwo hin, genieße meinen Kaffee, aber ich gehe nicht ins Gespräch mit jemand anderem in diesem Augenblick, sondern ich bin mal ganz bei dir. Vielleicht ist es auch heute Abend schon die Gelegenheit zu sagen, ja, fand ich interessant, heute Abend bei dem Gegenwartsabend. Da sind natürlich noch ein paar mehr andere da und wir tauschen uns auch immer mal aus, aber das soll auch diese Zeit sein, wo wir gemeinsam vor Gott treten. Gemeinsam besinnen sozusagen. Und jetzt wollen wir gleich hier Lobpreis miteinander haben und Lieder singen. Und auch das ist eine Zeit der Besinnung, weil die Texte mal in sich aufzunehmen. Oder vielleicht sie einfach rauszusingen. Manchmal tut es ja auch gut, nicht Worte selber formulieren zu müssen, sondern einfach in den Texten es auszusprechen, es rauszusagen. Es ist eine Haltungsfrage. Es ist am Schluss überhaupt nicht entscheidend, was wir machen. Mach das, was dir gut tut, in die Gegenwart Gottes zu treten. Es ist die Frage der Haltung. Bist du bereit, dich ihm anzuvertrauen? Bist du bereit, mit deinem Herzen diesen Raum zu schaffen, wo er dich erkennen kann. Ich habe uns zu Beginn noch ein Gebet mitgebracht. Ein Gebet mit dem Ausgangspunkt von Psalm 46, Vers 11. Da heißt es, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Das wollen wir jetzt sein. Wir wollen ganz kurz stille sein und dann lese ich uns ein Gebet von Jörg Zink vor, was dir vielleicht hilft, in diese Zeit, der wir Gott die Ehre geben wollen, in die wir vor ihn treten wollen, einzutreten. In dir sein, Gott, ist alles. Das ist das Ganze, das Vollkommene, das Heilende. Die leiblichen Augen schließen, die Augen des Herzens öffnen und eintauchen in deine Gegenwart. Ich sammle mich aus aller Zerstreutheit und vertraue mich dir an. Ich lege mich in dich hinein, wie in eine große Hand. Ich brauche nicht zu reden, damit du mich hörst. Ich brauche nicht aufzuzählen, was mir fehlt. Ich brauche dich nicht zu erinnern oder dir zu sagen, was in dieser Welt geschieht und wozu wir deine Hilfe brauchen. Ich will nicht den Menschen entfliehen oder ihnen ausweichen. Den Lärm und die Unrast will ich nicht hassen. Ich möchte sie in mein Schweigen aufnehmen und für dich bereit sein. Stellvertretend möchte ich schweigen für die Eiligen, die Zerstreuten, die Lärmenden. Stellvertretend für alle, die keine Zeit haben. Mit allen Sinnen und Gedanken warte ich, bis du da bist. In dir sein, Gott, ist alles, was ich mir erbitte. Damit habe ich alles erbeten, was ich brauche für Zeit und Ewigkeit.